Meine Damen und Herren, verehrte Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, das christologische Dogma der Kirche, griechische Philosophie oder biblische Wahrheit soll das Thema meines Vortrags sein. Wir begeben uns mit diesem Thema auf ein schwieriges Terrain. Und das liegt zunächst in der Natur der Sache. Es geht um die Anwesenheit Gottes in der Gestalt des Menschen, Jesus von Nazareth. Bekanntlich ist es, nach Kant jedenfalls, schwer, Gott dingfest zu machen. Wir haben keine Anschauung von ihm. Wir können Gott nicht in der Anschauungswelt verorten. Aber gerade das ist nun doch in Jesus Christus geschehen. Gott hat sich herabgelassen, er ist in Christus Fleisch geworden. Er gab sich eine erkennbare Gestalt, ein Angesicht, anhand dessen wir ihn erkennen können und sollen. Und daraus ergibt sich die christologische Aufgabe, Christus zu beschreiben. Aber sobald wir danach fragen, wie Gottheit und Menschheit in Christus sind und miteinander in Verbindung treten, warten, wie wir sehen werden, mehrere Fallen, in die zu treten wir vermeiden müssen. Es besteht ja die Schwierigkeit, Gottheit und Menschheit zusammen zu denken, und das ist bei näherem Betrachten ein schwieriges Unterfangen. Eine Falle ist die Spekulation. Wir versuchen, die Gottheit zu denken, eben nur zu denken, und gebrauchen dabei Begriffe, deren gegenständlicher Bezug uns fremd ist. Wir haben ja keine Anschauung von Gott. Und so nehmen wir Begriffe in den Mund, von denen wir gar nicht wissen, was sie bedeuten. Wir sprechen von jenseitigen oder unsichtbaren Dingen. Ich denke etwa an Begriffe wie unendlich, ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, unsterblich, unwandelbar. Und wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Jedenfalls nicht, was es positiv bedeutet, denn es sind Dinge, die uns alle aus Erfahrung unbekannt sind. Eine weitere Falle, in die zu fallen wir gefährdet sind, ist die der Logik. Wenn wir versuchen, unsere gefallene aristotelische Logik, die ja Teil unserer in Sünde gefallenen Wirklichkeit ist und eben nicht ein göttliches Licht ist, dann kann es sein, wenn wir diese Logik anwenden, dann kann es sein, dass wir zu logisch einleuchtenden, aber im Lichte der Bibel falschen Aussagen kommen. Und eine dritte Falle sehe ich in einem philosophischen Gottesbegriff, also in einer Vorstellung von Gott, die nicht aus der Heiligen Schrift kommt, sondern aus dem selbstmächtigen menschlichen Denken, eben dem philosophischen Denken. Ich beschäftige mich in meinem Vortrag insbesondere mit dieser letztgenannten Falle. Es ist aus sachlichen und theologischen Gründen geraten, mit der Betrachtung des biblischen Zeugnisses von Jesus Christus zu starten, wobei der Schwerpunkt meiner Ausführungen insbesondere bei der Gottheit Jesu Christi liegt, denn diese wird ja nun von verschiedenen Seiten umstritten, bestritten, nicht nur eben von jüdischer Seite, sondern auch von muslimischer Seite, aber ebenso von der modernen Theologie. Das soll nun im ersten Teil meines Vortrages geschehen. Und im zweiten Teil soll es der kirchengeschichtlichen bzw. dogmengeschichtlichen Folge entsprechend um die Gottheit Jesu Christi gehen. Die alte Kirche konnte ja nicht umhin, sich mit den Fragen der griechisch denkenden Welt, in deren Mitte sie sich ausbreitete, zu stellen. Sie musste darauf antworten und hat dies dann auch auf dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 getan und gleiches auf dem Konzil in Konstantinopel im Jahre 381 in dem uns bekannten nizänischen Glaubensbekenntnis, von dem Sie vielleicht mal im Gottesdienst was gehört haben, wiederholt. Nachdem damit als offizielle kirchliche Lehre und auch prinzipiell im Einklang mit der Heiligen Schrift geklärt war, dass Jesus Christus nach dem biblischen Zeugnis Gott ist, musste dann die Frage beantwortet werden, wie sich die Gottheit Christi mit der an sich ganz klaren Menschheit in Beziehung setzen ließ. Und das geschah dann auf dem Konzil von Chalcedon, auch in Kleinasien im Jahre 451 nach Christus. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit behandle ich nur das nizänische Dogma. Alles, was zu Chalcedon zu sagen ist, ist nicht mehr ganz so wichtig. Ich werde das dann schwerpunktmäßig werde das, die nizänische Terminologie schwerpunktmäßig behandeln und dann in einem abschließenden Teil eine kurze Bewertung geben. Ich komme also zum ersten Hauptpunkt meines Vortrages und spreche über das biblische Zeugnis. Vor der Begegnung der christlichen Kirche mit der griechisch-römischen Kultur stand ja die Offenbarung Gottes in Christus. Wir haben viel davon in dem vorigen Vortrag gehört und ich will einfach darauf verweisen, dass darin sich eine Fülle an alttestamentlichen Zusagen, Verheißungen Gottes verwirklicht hat. Gott hat also deutlich gemacht im Alten Bund, wer der Kommende sein würde, wie er kommen würde, in welcher Gestalt, und all das ist nun in Christus in Erfüllung gegangen. Und so steht das Neue Testament in engster Verbindung mit dem Alten, und beides zusammen ist die Bibel eben das autoritative Wort Gottes. Ganz ohne Zweifel ist das biblische Denken ein anderes als das der griechisch-römischen Welt. Biblisch ist der durchgängige Bezug zur geschöpflichen Wirklichkeit. Die Protagonisten der Bibel sind keine mythologischen Figuren, keine Halbgötter, deren Sagen die Bibel enthielte oder brächte, sondern es sind normale Menschen mit Stammbaum oder Ahnentafel. Menschen, die auf derselben Erde gelebt haben wie auch wir. Und entsprechend menschlich geht es denn auch in der Bibel zu. Ich könnte viele Beispiele bringen, ich will das hier aus Zeitgründen ersparen. Es ist also bezeichnend, dass die Heilige Schrift keine Spekulationen über gnostische Äonen bietet, wie das in der Zeit Jesu der Fall war, in anderen Kreisen, eben in der Gnosis, sei sie jüdischer oder heidnischer Herkunft. Ebenso bringt die Bibel keine abstrakte Philosophie mit interessanten, aber eben nichtssagenden Spekulationen. Und die Bibel gibt auch keine religiösen Ratschläge, wie man denn seine Frömmigkeit am besten managen könnte, sondern sie redet von dem, was, wie Johannes sagt, was wir gesehen und gehört haben. Der Hebräer will sehen, hatten wir vorhin gehört. Und genau das ist eben in Christus geschehen. Da hat eben, haben die Jünger und alle, denen Gott es gab, Gottes Herrlichkeit gesehen. Es sind Dinge, die wirklich geschehen sind, von einer Person, die Hand und Fuß hatte, eben von Jesus Christus. Und deswegen fällt es uns auch nicht schwer, Jesus als Menschen zu erkennen. Die leiblich diesseitige Dimension des christlichen Glaubens an sich ist schon für das griechische Denken anstößig. Als Paulus den Athenern die Auferstehung von den Toten verkündigte, da reagierten die Athener typisch griechisch. Das war das Letzte, was in ihrem Erwartungshorizont lag. Sie wollten ja gerade die Erlösung vom Leib, die Unsterblichkeit, die Befreiung von den Fesseln des Materiellen. Für eine neue philosophische Lehrmeinung wären sie offen gewesen. Und darüber hätten sie vielleicht sogar mit dem Juden und Ex-Pharisäer Paulus diskutiert. Doch das, was Paulus vortrug, das war für sie indiskutabel. Paulus indes bemühte sich nicht, die Inhalte seiner Verkündigung den Erwartungen seiner Hörer anzupassen. Mehr noch, er verkündigte den Griechen, wie er an die Korinther schreibt, den gekreuzigten Christus, wohl wissend, dass die Auskunft, dass ein gekreuzigter Jude aus einem Provinznest der Retter der Welt sei, den Griechen als eine nackte Dummheit, als Blödsinn vorkommen musste. Torheit, wie das Neue Testament sagt. Kein Wunder, wenn sich darum die Athener über Paulus lustig machten und sagen, was will denn dieser Schwätzer sagen? Ein Wunder war es, dass Gott es trotzdem gab, dass Griechen zum Glauben an Christus kamen. Und macht die Bibel im Blick auf die Gottheit Jesu Christi folgende Aussagen, und ich versuche das zu systematisieren, das gehört wohl zu meinem Job. Der erste Punkt ist die Jungfrauengeburt. Sie ergibt sich aus der in Lukas 1, 26 bis 38 berichteten Verkündigung der Geburt Jesu an Maria, sowie aus der in Matthäus 1, 18 bis 25 berichteten Geburt Jesu, die dort übrigens als Erfüllung der Weissagung des Jesaja 7,14 ausgewiesen wird. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Die Bibel erklärt, dass die Zeugung Jesu durch den Heiligen Geist geschah. Also mithin durch die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und daraus ergibt sich ein sachlicher Bezug in der Rede von der Gottheit bzw. der Gottessohnschaft Jesu. Und ich füge hinzu, dass die Jungfrauengeburt Jesus nicht erst zum Sohn Gottes machte, sondern dass er vorher schon als Sohn da war, eben der präexistente Jesus. Wohl aber, dass durch die Jungfrauengeburt die Gottheit Jesu offenbar wurde. Es wurde offenbar, das Heilige, das von Maria geboren wird, ist Gottes Sohn. Und darin unterscheidet sich Jesus zu allen anderen Menschen, die bekanntlich durch die Zeugung von einem Mann geboren werden. Das Neue Testament stellt die Jungfrauengeburt offensichtlich als ein biologisches Faktum dar. Die beiden Texte anders zu interpretieren, wie es die historisch-kritische Theologie durchgängig tut, bedeutet, eben gerade die offenbare, die leiblich-geschöpfliche Dimension des biblischen Berichtes zu übersehen und im Übrigen ein überholtes, im Denken des 19. Jahrhunderts verwurzeltes, immanent kausales Geschichtsbild zur Maßgabe für das zu machen, was geschehen sein soll oder eben nicht und was damit wahr sein könne. Dass Gott als der Schöpfer in und mit der Schöpfung handeln und infolgedessen auch Neues schaffen kann, ist vom Alten Testament her selbstverständlich. Das Zweite, was die Gottheit Jesu offenbar macht, sind die Zeichen und Wunder Jesu. Die Gottheit Jesu wurde in seinem Wirken darin offenbar, dass er Zeichen tat, die auf seine Gottheit wiesen. Auch dies entspricht im Übrigen dem Schöpfersein Gottes oder der Souveränität Gottes, nun auch in der Schöpfung zu wirken. Ich nenne als Beispiel etwa die Heilung des Gelähmten, Matthäus 9, 1 bis 7. Da wird dieser Gelähmte auf der Matratze von seinen Freunden durch das Dach herabgelassen und Jesus sagt diesem Gelähmten zu: Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Wow, denken die Pharisäer. Wie kann dieser Mann Sünden vergeben? Das geht doch nicht, der ist doch ein Mensch. Und Jesus erkannte ihre Gedanken und sagte, damit ihr aber wisst, dass des Menschen Sohn auf Erden Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause. Und der Mann stand auf, nahm seine Matratze, rollte sie zusammen und ging davon. So wies dieses Zeichen auf die Vollmacht Jesu, Sünden zu vergeben, mithin also auf seine Gottheit oder seine göttliche Autorität. Die Stillung des Sturmes. Der Stillung des Sturmes folgt die Verwunderung der Jünger. Sie fragen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Matthäus 8, Vers 27. Mit anderen Worten, die Antwort, die hier gewissermaßen antizipiert wird mit der Frage, lautet, der kann ja nur Gott sein, denn nur Gott hat die Macht über die Gewalten in der Schöpfung. Und nachdem Jesus auf dem See Genezareth gegangen war, mussten die Jünger Jesu bekennen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn, Matthäus 14, 33. Johannes hat solche Zeichen vor Augen, wenn er bekennt, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Hinzu kommt die Beobachtung, dass Jesus ohne Sünde war. Johannes 8, Vers 46, Hebräer 4, Vers 15. Dass er dann auch von den Toten auferstand, auch das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass hier mehr ist als ein normaler Mensch. Und schließlich, dass er sichtbar zum Himmel auffuhr. Das dritte Argument für die Gottheit Christi ist die Prädikation Jesu als Gott. Jesus wird im Neuen Testament in einer Reihe von Aussagen unmittelbar als Gott bezeichnet. In Römer 9, Vers 5 steht nun, und ich sage das gegen die Lehren der Zeugen Jehovas und auch gegen viele durchgängige Ansichten in der neueren Theologie, dass hier ist in Römer 9, Vers 5 ausdrücklich gesagt, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Über anderslautende Deutungen will ich hier nicht weiter sprechen, sondern Ihnen hier vortragen. Wir haben es hier auch aus grammatischen Gründen mit einer Prädikation Jesu als Gott zu tun. Ähnlich ist es in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort wird ja dann bezeichnet als ein solches, das Fleisch wurde, mithin also Jesus. Und in Johannes 1, Vers 18 heißt es in der schwierigeren Lesart: Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und in 1. Johannes 5, Vers 20 lesen wir: Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Die Tatsache, dass das griechische Neue Testament sich hier, ich sage einmal, der ontologischen Terminologie bedient, es gebraucht hier die Worte en oder estin im Griechischen, die Tatsache, dass wir also hier diese ontologische Terminologie haben, muss uns zu dem Schluss führen, dass Jesus dauerhaft sowohl von Ewigkeit her als auch im Stand der Erniedrigung und natürlich auch im Stand der Erhöhung Gott ist, Gott in Ewigkeit. Über das Sein Gottes werde ich dann im nächsten Teil meines Vortrags noch näher sprechen. Aber die Terminologie ist doch dahingehend eindeutig, dass mit diesem Ist bzw. War eine beständige Wirklichkeit bezeichnet wird. Noch ein viertes Argument, die Prädikation Jesu als Gottes Sohn. Wir haben zahlreiche Aussagen der Evangelien, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich will sie hier nicht im Einzelnen zitieren, im Manuskript finden Sie dann auch die Nachweise aus der Heiligen Schrift. Jesus selbst hat sich im Übrigen als Sohn Gottes bekannt und vielleicht wissen Sie auch, dass gerade das der Grund für seine Verurteilung war. Was er wahrheitsgemäß von sich bekannte, wurde ihm zum Strick, könnte man sagen. Mit dem Begriff Gottes Sohn ist ausgesagt, dass er vom Vater ausgegangen ist und das Wesen des Vaters teilt. Die Art des Ausgangs ist freilich ein Geheimnis. Insofern ist das Vater-Sohn-Verhältnis ein Bild, ein Analogon für die Weise, wie wir uns die Abkunft Jesu vom Vater vorzustellen haben. Ich möchte damit zugleich betonen, dass die Prädikation Jesu als Gottes Sohn nicht eine Projektion menschlicher Religiosität ist, eine Folge davon, dass Menschen unter dem Eindruck Jesu standen und dann sagten, oh, der muss wohl Gottes Sohn sein, sondern dass dieser Begriff Gottes Sohn einen gegenständlichen Bezug hat, in dem Jesus tatsächlich von Gott, dem Vater, ist. Dass er vom Vater ausgegangen ist und neben dem Heiligen Geist die zweite Person der Trinität ist. Aus diesen Aussagen ergibt sich, die Gottheit Jesu wurde am Wort und an den Werken Jesu sichtbar. Wir sehen hier wieder das hebräische Denken oder alttestamentliche Denken. Es sind die Werke Gottes, die Jesus ausweisen, die Werke der Gottheit. Johannes der Täufer fragte, als er im Gefängnis saß: Bist du der, auf den wir warten sollen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und was tat Jesus? Er sagte nicht, schau mal, ich bin in meinem Wesen so göttlich, sondern er sagte, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Das heißt, er verwies auf seine messianischen Werke. Und an diesen Werken, an seinem Wirken, wurde Jesus als Gott erkannt. Von den Zeichen und Wundern habe ich bereits geredet. Aber es waren auch die Worte Jesu. Petrus bekannte, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hatte. Und er leitete daraus ab, dass Jesus der Heilige Gottes sei. Johannes 6, Vers 68 und 69, beziehungsweise auch der Sohn Gottes. Matthäus 16, Vers 18. Das Prädikat Sohn Gottes, beziehungsweise Gott, hat also einen gegenständlichen Bezug. Und es ist nicht nur eine menschliche Meinung, die die Besonderheit Jesu zum Ausdruck bringen will. So viel zum ersten Teil zur biblischen Grundlegung. Damit komme ich zum zweiten Teil und spreche über den christlichen und den philosophischen Gottesbegriff. Mit der Vorgabe, dass Gott sich in Christus offenbart hat, trat die christliche Mission in die griechisch-römische Welt hinein. Bekanntlich gab es in dieser Welt Götter in Hülle und Fülle. Die Welt war allemal religiös. Der heidnische Polytheismus, die Vielgötterei, war zweifellos eine nachhaltige Herausforderung für die christliche Kirche. Doch wurde diese nicht zur substanziellen Anfechtung. Die Kirche verstand sich als legitime Erbin des Alten Testamentes und sie hielt an dem Glauben an den einen Gott fest, was sie mit dem Judentum verband. Freilich hat das Judentum die Offenbarung dieses Gottes in Jesus Christus nicht akzeptiert, was Kirche und Synagoge voneinander schied. Daneben aber ergab sich auch eine Beziehung zu der griechischen Philosophie, sofern diese die Mythen, die die Vielgötterwelt begründeten, kritisierte und die Welt auf ein einheitliches Prinzip zurückzuführen suchte. Und das wurde der christlichen Kirche durchaus zur Versuchung. Die christliche Theologie konnte sich einer Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie nicht entziehen. Paulus hatte gesagt, seht zu, dass euch niemand verfange, verführe durch Philosophie und Lehren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Kolosser 2, Vers 8. Und etwa 150 Jahre später sagte der Kirchenvater Tertullian, was hat Athen mit Jerusalem zu tun? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen der Akademie und der Kirche? Doch die Fragen, die der Grieche stellte, forderten eine Antwort. Und die Antworten, die die Philosophie vorschlug, waren verführerisch. Es sind dies Fragen, die auch uns beschäftigen. Etwa, worin unterscheidet sich der Christengott von Zeus und Jupiter, von Athene und Minerva? Und wir mögen aktualisierend fragen, worin unterscheidet sich der Christengott von Allah oder Buddha? Worin unterscheidet er sich von dem Gott der Philosophen? In welchem Sinne ist Jesus Gott? Wie verhält sich seine Gottheit zu seiner Menschheit? Die alte Kirche konnte sich diesen Fragen nicht entziehen. Und weil die Kirche auch nicht in einem sterilen Raum lebte, drangen bald Anschauungen von außen in die Kirche ein, die eben aus der Umgebung der Kirche kamen und sich mit dem apostolischen Wort, nicht vereinbaren ließen. Jüdische Anschauungen zum Beispiel, die behaupteten, Jesus sei nur ein Mensch gewesen, wie es die sogenannten Ebioniten lehrten. Dankeschön. Aber auch die heidnischen Anschauungen, die eben von einem strengen Ein-Gott-Glauben, von einem einheitlichen Prinzip ausgingen, und Jesus dann entweder so sehr als Gott sahen, dass seine Menschheit nicht mehr erkennbar wurde und dass auch der personale Unterschied zwischen ihm und Gott, dem Vater, verwischt wurde, wie es die sogenannten Modalisten lehrten, oder eben als einen Menschen sahen, der bei seiner Taufe zum Sohn Gottes adoptiert wurde, wie es die sogenannten Adoptianer lehrten und im Übrigen auch die moderne Theologie in Teilen. Und andere sahen Jesus nur als ein Zwischenwesen, als den höchsten aller geschaffenen Engel, wie es Arius, der Erzketzer, tat. Seine Nachfolger boten zahllose Bibelstellen auf, um ihre Sicht zu beweisen. Ich denke, es wird uns deutlich, dass die Kirche mit bloßen Bibelzitaten und Berichten nicht hätte antworten können. Sie musste eine in der Bibel gegründete Lehre formulieren, die zusammenfasste, was die Bibel von Gott sagt. Mit anderen Worten, sie brauchte ein Dogma, das im Namen der Schrift die Grenze zwischen rechtem und unrechtem Glauben markierte. Und dazu hat die Kirche erstmals im Jahre 325 auf dem Konzil zu Nicäa in Kleinasien die erste Form des nizänischen Glaubensbekenntnisses formuliert. Das aber wurde uns in der uns bekannten Form vom Konzil zu Konstantinopel im Jahre 381 verabschiedet. Und es formuliert nun in der Trinitätslehre, in der für die Folgezeit maßgebliche Form. Und nun heißt es in dem Nizänum, wie es uns bekannt ist von Christus, ich zitiere, wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, der aus dem Vater geboren ist vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Mit diesen Worten hat die Kirche die volle Gottheit Christi bekannt. Und dieses Bekenntnis trägt einen starken anti-arianischen Zug, weil eben infolge des Einflusses des Arius, ich werde noch einiges dazu sagen nachher gleich, eben Jesus eben nicht voll als Gott, sondern eben nur als höchster Engel verstanden wurde, als ein Geschöpf. Arius hatte zum Beispiel den famosen Satz gesagt, ich nenne ihn mal griechisch, weil er fast etwas melodisch klingt, en potehote uk en. Es war eine Zeit oder Situation, in der er nicht war. Also Jesus hatte einen Anfang, er ist nicht Gott von Ewigkeit. Und demgegenüber betont nun das Nizänum, dass Jesus von Ewigkeit her Gott ist. Darüber hinaus formulierte die nizänische Trinitätslehre, dass Gott ein Wesen habe, aber in drei Personen. Ich finde das eine ausgesprochen schriftgemäße Linie, die die Komplexität des biblischen Zeugnisses wahrt und im Grunde gegen die Geltung der aristotelischen Logik argumentiert. Hier wird deutlich gemacht, Gott ist so komplex, dass wir ihn mit unserer gefallenen Logik nicht fassen können. Wir haben einen Gott, der ist in drei Personen doch gleich. Sie sind eines Wesens. Sie sind einander wesensgleich. Diesen Begriff werde ich gleich noch etwas näher beleuchten. Aber wir haben einen Gott, der in drei Personen existiert, die jeweils auch in ihren spezifischen Werken, in ihren Handlungen erkennbar sind. Auf Griechisch hieß es dann mia usia dreis hypostases. Und Augustin, der lateinisch formulierte, lateinisch sprach, sagte una substantia vel essentia tres personae. Das verstehen Sie vielleicht. Damit waren die Begriffe eines Wesens mit dem Vater, auf Griechisch heißt das homoousios, und auch dann ein Wesen, drei Personen, da heißt es im Blick auf den Begriff Wesen ousia. Dieser Begriff ousia soll uns nun näher beschäftigen, beziehungsweise auch homoousios. Die merken, das Us, das steckt da drin, das hängt eben mit dem Sein zusammen, hängt mit dem griechischen Verb einai zusammen, sein. Und damit wurde für die Gottheit festgeschrieben, dass sie in diesem Begriff gewissermaßen bezeichnet werden könne. Wer also nach Nicäa von Gott orthodox reden wollte, der musste diesen Begriff verwenden. Nun hatte der Begriff ousia, Wesen, eine wechselvolle Geschichte. Im Blick auf die altkirchliche Diskussion sagt der englische Dogmengeschichtler John Norman Davidson Kelly, ich zitiere nicht, dass ousia und Hypostasis ursprünglich gleichbedeutend seien. Doch ich zitiere, dass ousia und Hypostasis ursprünglich gleichbedeutend seien. Jenes sei platonischen, dieses stoischen Ursprungs. Beide bedeuten, wie Kelly sagt, real existence or essence, also wirkliche Existenz, wirkliches Dasein oder Wesen. Das heißt nun auch, dass der Begriff ousia im philosophischen Umfeld zu unbestimmt war, um ihn auf eine bestimmte philosophische Richtung und die ihr entsprechende Bedeutung festzulegen. Er bedeutet eben aus heutiger Sicht so viel wie Sein oder Wesen oder Wirklichkeit. Aber damit hat sich die Kirche eines Begriffes bedient, der nicht in der Bibel vorkam. Und der deshalb auch bei den rechtgläubigen Theologen zunächst umstritten war, wie die Diskussionen nach Nicäa zeigen. Athanasius, der spätere Presbyter und Bischof von Alexandria, 298 geboren und ich glaube 373 gestorben, war ein solcher orthodoxer Theologe und er nahm diesen Begriff in Nicäa 325 nur widerwillig auf, eben weil sich der Begriff homoousios, wesensgleich, damals verstand man darunter noch Wesens eins, so nicht in der Heiligen Schrift fand. Aber die Gegner, die Arianer, versuchten stets neu mit Bibelzitaten zu beweisen, dass Jesus seinem Wesen nach nicht Gott gleich sei. Und im Zuge dieser Diskussion gewann Athanasius die Einsicht, dass der Begriff Homoousios, wesensgleich, sehr wohl betont, was die Heilige Schrift lehrt. Nämlich, dass Jesus auf derselben Ebene wie der Vater Gott ist. Der Begriff wurde also im Laufe des 4. Jahrhunderts als schriftgemäß erkannt und in das Bekenntnis aufgenommen. Nun möchte ich an dieser Stelle einen längeren Exkurs in die griechische Philosophie machen, um die Problematik dieses Begriffes zu verstehen. Und wir bemerken dabei, es geht bei diesem Begriff um die Frage nach der Wirklichkeit, nach dem, was der Fall ist. Die Lehre vom Sein bezeichnet man ja mit dem Begriff Ontologie. Man könnte das einfach auf die einfache Formel bringen, die Ontologie will einfach sagen, was der Fall ist. In der theologischen Realenzyklopädie informiert uns ein Johannes Heinrichs, in der Ontologie geht es um die Grundbestimmung des Seienden, die ihm als Seiendem zukommt. Die ontologische Frage nach dem Ursprung des Seins alles Seienden, das heißt aller Wirklichkeit, zieht sich durch die gesamte abendländische Geistesgeschichte. Herrn Heinrichs macht ebenfalls deutlich, dass die klassische Ontologie bei Kant in der modernen Zeit, in der frühen modernen Zeit, nun ihre Absetzung erfährt. Für Kant und die moderne Zeit ist die Rede von einem höchsten Sein spekulativ und infolgedessen wissenschaftlich nicht haltbar. Aber um was ging es dabei in der Sache? Einer der frühen griechischen Philosophen, die sich zu diesem Thema geäußert haben, ist Parmenides. Er lebte von ca. 540 bis 470 vor Christus. Er stammte aus Elea, einer griechischen Siedlung in Süditalien. Und er entwickelte seine Ontologie, seine Lehre vom Sein, indem er die Göttin Dikä, Wahrheit, bestimmen ließ, als Attribute des Seienden. Und diese Dikä lässt er dann sagen, das Sein, das ist eines, unveränderlich, undifferenziert, unbewegt, zeitlos und ohne Beziehung auf etwas anderes. Das heißt also, Sein, das ist etwas Abgehobenes, etwas, was sich nicht in der sichtbaren Wirklichkeit findet. Die sichtbare Wirklichkeit, im Unterschied dazu nennt er Doxa, also Scheinwelt, von Dokeo, scheinen, meinen. Also eine Scheinwelt, und auf diese können die Attribute des Seienden nicht angewendet werden, da diese Welt sich als, nicht als undifferenzierte Einheit darstellt, sondern als wechselhafte, in sich unterschiedene Dimension. Die Menschen meinen zwar, so lässt er die Göttin sagen, die sichtbaren Dinge seien wirklich, aber die sichtbaren Dinge haben alle Anfang und Ende. Ihr Sein ist nur Schein. Und von diesen zu unterscheiden ist also das Sein, zu dem die Göttin weist. Und das ist nicht das Sein eines begrifflich fassbaren Gegenstandes, sondern das Sein selbst, eben etwas Abstraktes. Und dieses ist nur Gegenstand des Denkens. Was den Gedanken zum Gedanken an etwas macht, ist das Sein dieses Etwas, weswegen dann auch der Gedanke ist. Als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dabei war, seine Verheißungen an sein Volk zu erfüllen, nämlich es wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückzuführen. In jenen Jahrzehnten, als der Tempel wieder gebaut und die Mauern Jerusalems gebaut wurden und deutlich wurde, dass eben der Gott Abrahams und Isaaks wirklich ist, wahr ist, weil er eben sein Wort in der weltlichen Wirklichkeit wahr macht, Zur selben Zeit lässt Parmenides eine heidnische Göttin herumphilosophieren, Wahrheit sei eben ein abstraktes Sein. Wir sehen an diesem Beispiel, dass Parmenides seine Seinslehre mit Vorstellungen zu legitimieren versucht, die von einer Göttin vorgetragen werden. Und das zeigt die Verwurzelung dieser Anschauungen im antiken Heidentum. Zum anderen fällt inhaltlich auf, dass Sein hier als etwas Einheitliches dargestellt wird, das keine Differenzierung kennt. Es ist daher jenseitig und es kann daher als unveränderlich und zeitlos dargestellt werden. Und die sichtbare Welt, die wir Schöpfung nennen, ist also für Parmenides nur Schein. Und damit haben wir als Christen, die schöpfungstheologisch denken, ein Problem. Denn Wirklichkeit kommt sehr wohl auch der Schöpfung zu. Sie ist nicht Schein oder Einbildung. Schöpfung ist keine Illusion, sondern sie ist von Gott geschaffen und legitimiert. Ich sage das auch gegenüber gnostizierenden Denkern in unserer modernen Kultur. Immer wieder hört man die Meinung, ja, die Außenwelt, das ist nur eine Illusion. Wir machen uns ein Bild von der Außenwelt, aber die Außenwelt sei eigentlich nicht wirklich, sondern wirklich sei nur das, was wir in unseren Vorstellungen aus ihr machen. Das ist so nicht wirklich, so können wir auch gar nicht leben, sondern die Außenwelt ist sehr wohl wirklich. Wir können nicht vom Duft der Speisen speisen und mit dem Klang der Münze bezahlen. Ja, die Zeit eilt. Aristoteles hielt dagegen, das bestimmte Einzelne sei das eigentlich Wirkliche. Nein, das lasse ich auch aus. Von besonderer Bedeutung für die abendländische Kirche wurde nun das neuplatonische Denken. Das ist ein Denken der nachchristlichen Zeit, also der Zeit nach Christus. Und dieses Denken wurde auch für die christliche Kirche von nachhaltiger Bedeutung. Namhafte Vertreter des Neuplatonismus sind der Heide Plotin, der von 205 bis 270 lehrte und redete, und der Christ Origenes, 185 bis 254 nach Christus. Beide hatten ihre Wurzeln in Alexandria. Bei Plotin ist Ousia, hier begegnen wir dem Begriff wieder, ein ewiges Sein, ein griechisch aeinai, ein ewiges Sein, Ewigkeit, ewiges, wahres Sein. Und dieses ist nichts anderes als eben das Denken der klassischen Ontologie, der klassischen Seinslehre. Sein ist ein in sich ruhendes, unbewegliches, festes Eins, ein Unum, wie man auf Lateinisch sagt, oder im Griechischen ein Hen. Ich stelle aber hier das System des Origenes dar. Origenes war zunächst Schüler des Clemens von Alexandria und von ihm bekam er, sagen wir mal, die christliche Seite dargestellt, aber auch schon in einer philosophischen Verfremdung. Und er war Schüler des letzten Mittelplatonikers, Ammonios Saccas, auch in Alexandria. Und er trat mit 18 Jahren die Nachfolge des Clemens in der Leitung der Katechetenschule in Alexandria. Und Origenes war der Erste, der ein ganzes theologisches System entwickelte. Allerdings wurde er im 6. Jahrhundert dann als Irrlehrer verurteilt. In diesem theologischen System ist die neuplatonische Welt- und Geschichtsanschauung von struktureller Bedeutung. Origenes vertritt ein Ausgang-Rückkehr-Schema, lateinisch ein Exitus-Reditus-Schema, das sich so lange abspielt, das sich im Grunde genommen ständig abspielt, bis alle Seelen wieder zurückgeführt werden in die Bejahung ihres Ursprungs, nämlich Gottes. Und so lehrt denn Origenes auch eine Wiederbringung aller Dinge, griechisch eine Apokatastasis Panton. Das ist also ein kosmisches Drama in drei Akten. Ausgangspunkt dieses Dramas ist also eben dieses höchste Sein. Und das ist eine einheitliche Größe, eine ungeteilte göttliche Einheit, von der keine Veränderung und keine Grenze ausgesagt werden kann, eben das ewige wahre Sein. Hier kommt also dieses klassische ontologische Denken mitten in der christlichen Kirche zu Tage. Von diesem einen kann man also nichts Konkretes sagen, denn sobald man etwas Besonderes in ihm feststellt, ist es ja nicht mehr einheitlich. Aber aus diesem einen, das nun auch bezeichnet wird als höchste Güte, und um dieser Güte willen, kommt aus diesem einen nun etwas hervor. Aus ihm, so heißt es, emaniert der Logos oder fließt der Logos hervor. Und dieser Logos ist wesensgleich mit dem Uranfang und er ist der Mittler zwischen dem einen Uranfang und der übrigen geschaffenen Welt. Durch den Logos wird nun der Geist ins Leben gerufen und aus dem Geist emanieren nun die Seelen und die übrige geschaffene Welt, die Welt der Engel und Geister, die Menschenseelen. Sie haben aber alle am Wesen Gottes teil und sind insofern auch, als sie wirklich sind, eigentlich gut, auf Gott hin bezogen. Bedingt also durch diesen sogenannten Monismus, diesen neuplatonischen Monismus und durch das entsprechende Emanationsschema, was sich im Grunde genommen, was man sich vorstellen muss, wie eine Art von Kaskaden, in denen die Wirklichkeit sich entwickelt, ergibt sich daraus nun eine sogenannte ökonomische Trinitätslehre. Eine Trinitätslehre, die besagt also, im Zuge der Selbsterschließung Gottes, der Emanation aus dem einen, entwickelt sich dann eine Trinität, und für Origenes sind dann einfach die obersten drei Stufen, also das eine, der Logos und der Geist, die Trinität. Dieses System als solches erfordert aber keine Trinität am Anfang, so dass man sagen kann, am Anfang steht nun Gott, der Vater, und er redet, das Wort ist nun Mittler der Schöpfung und der Geist ist bei der Schöpfung beteiligt, sondern hier kann alles auf einen einheitlichen Uranfang zurückgeführt werden. Ich spare mir die weiteren Darstellungen der Akte dieses Emanationsschemas, das können Sie dann im Manuskript lesen. Wichtig aber ist, dass eben hier die als oberstes Prinzip eben ein einheitliches Sein gesehen wird. Und so können wir eine neuplatonische Grundstruktur in diesem theologischen System erkennen. Das eine, der Logos und der Geist, sind die drei obersten Seinsstufen. Und so kommt Origenes zu seiner Trinität. Neuplatonisch ist bei ihm aber auch die Bewertung der Schöpfung und der menschlichen Existenz. Sünde gibt es in diesem System eigentlich nicht. Das Sündige ist im Grunde genommen nur das Gottferne. Aus diesen Emanationen ergibt sich natürlich eine Struktur des Seins, in dem es Höheres und Niederes gibt. Man kann sagen, dass dann die leibliche, die materielle Dimension das Ende der Emanationskette ist, das Ende der Kaskadenkette. Und nun gilt es darum, die Seelen aus dieser Verfangenheit mit der leiblichen zurückzuführen und alle Menschen, die sich nun Christus aus freiem Willensentschluss anschließen, führt er dann durch Askese zur Erlösung. Das Denken des Origenes wurde nun im Osten prägend für die dort verbreitete Fassung der Trinitätslehre. Wobei die Sicht des Origenes nicht als solche nicht weiter wirksam wurde, sondern eben das Emanationsschema, dieses Stufenschema. Und dieses erlaubte nicht, Jesus auf derselben Seinsstufe zu sehen wie den Vater. Man ging also von einem monadischen Gottesbegriff aus, eben einem philosophischen, einem von der klassischen Ontologie geprägten Gottesbegriff, und sah eben dieses eine, das absolute höchste Sein, das höchste Gut, als das eigentliche Prinzip an, und der Logos oder Jesus steht nun irgendwo unterhalb dieses Uranfangs. Es war Arius, der nach 335 gestorben ist, der auch Presbyter in Alexandria war. Er gilt in diesem Zusammenhang als der Erzketzer. Für ihn war Gott der ungezeugte Anfang aller Dinge, selbst also als ewiges Sein ohne Anfang, als einziger, unendlich, allein wahrhaftig und unteilbar. Und deswegen ist auch die göttliche Usia nach Arius nicht teilbar. Er lehrte, dass zwar alle Dinge durch Jesus geschaffen worden seien, aber dass Jesus selbst das erste und höchste Geschöpf vor allen anderen Geschöpfen geschaffen worden sei. Jesus war also nicht gleich ewig wie der Vater. Und das bedeutete, dass sein Wesen nicht dem Wesen Gottes gleicht. Seine Usia, Jesu Usia, war nicht die des Vaters. Und nun gab es neben Arius noch einige weitere Parteien, die alle ihre Schwierigkeit hatten mit dem Gedanken der Wesenseinheit von Vater und Sohn, in denen also dieses origenäische Stufendenken eine gewisse Rolle spielten. Die einen lehrten, dass Jesus dem Vater wesensähnlich sei. Das waren die Homöousianer. Dann gab es die Homöer, die sagten, dass Jesus ähnlich sei, nicht wesensähnlich, aber ähnlich. Dann gab es die Anhomöer, die eben sagten, er war Gott unähnlich. Gegenüber diesen Anschauungen hat nun die Kirche den Begriff Homoousios verwendet. Und der ihm zugrunde liegende Usia-Begriff ist nun dadurch gerechtfertigt, dass er mit den biblischen Sachgehalten bestimmt wird. Wir verstehen ihn im Sinne von Wesen und bezeichnen mit dem, was Gott als Gott ist, was ihn als Gott von allem anderen unterscheidet. Die Kirche hat also bei der Beantwortung der eingangs genannten Frage den aus der Philosophie bekannten, aber nun durchaus nicht eindeutig bestimmten Usia-Begriff übernommen. Ich erinnere, dass Aristoteles den Usia-Begriff durchaus anders bestimmte. Die Kirche hat den Begriff übernommen, um damit Gott hinsichtlich seiner Gottheit zu bezeichnen. Freilich mit der Umformung und der klaren Bestimmung, dass Usia eben nicht ein abstraktes, gestaltloses und in sich ruhendes Sein bezeichnete, sondern das, was die drei Personen der Dreieinigkeit verband. Zugleich übernahm die alte Kirche auch einen weiteren Begriff aus der Philosophie, nämlich den der Hypostasis. Eigentlich heißt das, wenn man es wörtlich übersetzt, lateinisch Substantia, um die Spezifika der drei Personen der Gottheit zu bezeichnen. Dieser Begriff stammt auch aus der neuplatonischen Anschauungswelt. Hypostasis ist das, was darunter steht, Substantia, Substare, darunter stehen. Das, was aus einem Oberen emaniert. Doch konnte dieser Begriff nicht mit diesem Sinngehalt in das Trinitätsdogma übernommen werden, denn die drei Personen der Gottheit emanieren ja nicht, fließen ja nicht aus einem göttlichen Wesen, aus einer göttlichen Usia, sondern, und das ist die nizänische Trinitätslehre, die göttliche Usia, das göttliche Wesen, ist nur wirklich in den drei Personen, in den drei Hypostasen. Und die drei Hypostasen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, stehen auf derselben Seinsebene. Der Begriff Hypostasis also besagt, dass die Gottheit nur in den drei Personen wirklich ist. Zwei Aspekte sind für die Übernahme dieses Begriffes von Bedeutung. Einmal, Gott hat sich in der Heiligen Schrift offenbart als der, der wirklich da ist. Und wir mögen hier mit Recht sagen, als der, der ist, der Seiende. Man darf allerdings die Selbstoffenbarung Gottes an Mose, die bekanntlich lautete, ich bin, der ich bin, oder vielleicht kann man auch sagen, ich werde sein, der ich bin, und dann gewinnt das Ganze eine Zusage. Ich bleibe meinem Wort treu, ihr könnt mir vertrauen. Ich würde gerne mal über dieses ich bin, der ich bin mit irgendeinem Sachverständigen reden. Wir dürfen diesen Begriff nun nicht im Sinne der antiken Seinslehre, der klassischen Ontologie, missdeuten. Denn der Gott der Bibel ist eben nicht ein abstraktes, undifferenziertes und unwandelbares Sein, sondern er ist, wie wir gesehen haben, ein schaffender, ein handelnder, ein kämpfender, ein leidender Gott. Er hat alles, was ist, geschaffen. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Abgrenzen müssen wir uns also gegenüber einer Seinsvorstellung, die eben ein abstraktes Sein zur letzten philosophischen Kategorie macht. Also Gott mit dem Sein identifiziert und eine Undifferenziertheit, eben ein Unum oder ein Neutrum in Gott sieht, wie es der Neuplatonismus tat. Gott ist Person und dieses Personsein ist maßgeblich für die Heilsoffenbarung und nicht eine philosophische Seinskategorie. Und gemäß der Heilsoffenbarung ist Gott als personaler Gott, nicht als abstraktes Sein, sondern in konkreter, personaler Wirklichkeit. Gott als Person, der redet, der geredet hat, zu dem auch wir reden können. Und Sie merken, was für eine praktische Bedeutung dieses dann für unser Leben als Christen hat, dass wir zu ihm beten können. Ein Gott also in personaler Wirklichkeit, wobei der Wirklichkeitsbegriff selbstverständlich nicht auf die empirisch vorfindliche Welt beschränkt ist. Weil er wirklich da ist, ist die Anwendung der ontologischen Kategorie zur Aussage einer Wirklichkeit keine Übertragung menschlicher Denk- und Aussageformen auf Gott. Solange also der Ousia-Begriff freigehalten wird von den Anschauungen der klassischen Ontologie und wenn er das aktiv handelnde Element in Gott einschließt, ist seine Übernahme gerechtfertigt. Gleicherweise ist die ontologische Prädikation Jesu Christi als Gott gerechtfertigt. Ebenso wie geschöpfliche Dinge als solche prädiziert werden, da sie ja von Gott ins Dasein gerufen worden sind. Und wie, so wird auch Christus als wirklich Gott Seiender offenbart. Diese Seinsprädikation Jesu als Gott ist also zu Recht ein Nachzeichnen des Vorgegebenen. Und das finden wir nun mit der Aussage, die Paulus macht, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Es ist indes zu beobachten, dass der so bestimmte Gottesbegriff im gesamten Abendland zu der Ansicht geführt hat, dass Gott in seinem Sein doch eigentlich unaussprechlich sei. Mit anderen Worten, die Macht der Ontologie ist in der christlichen Theologie eben doch immer wieder hervorgebrochen und die christliche Theologie konnte sich nicht wirklich gegen die Macht der Ontologie wehren. Indem die Kirche Gott nicht ausschließlich aus seiner Offenbarung erkennen wollte, sondern auch einer natürlichen philosophischen Gotteserkenntnis Raum gab, fiel sie geradezu automatisch auf den philosophischen Gottesbegriff zurück. Und dieser Sachverhalt ist im Übrigen bis in die protestantische Orthodoxie hinein zu beobachten. Ich komme zum Schluss. Wir sind ausgegangen von der Frage, wie die christliche Kirche in der Begegnung mit der griechisch-römischen Kultur Gott und die Gottheit Christi sowie das Zueinander von Gottheit und Menschheit in Christus bestimmte. Wir haben gesehen, dass die Begriffe, die sie verwendet hat, durchaus schriftgemäß sind, wenn sie mit den biblischen Sachgehalten gefüllt werden. Es konnte aber nicht ausbleiben, dass eben die Kraft der Ontologie als, ich will mal sagen, Kraft des menschlich-heidnischen, des menschlich-sündigen Denkens dahin führte, dass man gegen die Schrift Gott als das höchste Sein unveränderlich in sich ruhend ansah. Und dann wurde es problematisch, überhaupt von Gott zu reden, denn ein absolutes Sein, ein vollkommenes Wesen, ein gar abstraktes Unum ist eben nicht positiv beschreibbar. Mit einem solchen Gottesbegriff wird dann auch ein Handeln Gottes schwerlich aussagbar. Vor allem aber werden dann die Fleischwerdung Jesu, seine Passion, zu einem schier unüberwindlichen Problem. Denn dann wird das Leiden Jesu Christi entleert und zu einem bloßen menschlichen Leiden. Dann gibt es keine wirkliche Versöhnung durch Gott, weil Jesus als Gott ja nicht leiden kann, sondern immer vollkommen ist in sich ruhend. Versteht man also das Göttliche und Menschliche in Christus statisch als in sich ruhende Wesenheiten oder Substanzen und bringt sie als Gottheit und Menschheit zusammen, dann gelangt man auch nicht zu einer lebendigen Person, zu der, wie die Theologie sagt, hypostatischen Einheit in Jesus Christus, sondern dann kommt man zu einem Mischwesen, zusammengesetzt aus Natur und Übernatur, man könnte sagen, zu einem Monster. Diesem statischen Naturalismus, Neutralismus gilt es zu verlassen und durch das personale, dynamisch offenbarungsgeschichtliche Denken der Bibel zu korrigieren. Der Gott der Bibel ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, nicht der Gott der Philosophen. Jesus Christus ist Gott, der Sohn, im Fleische. Und an ihm erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Etwa wenn er sagt, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.